denke auch immer, du hast ein Problem mit mir, dann ruf mich an. Und wenn du meine Telefonnummer nicht hast, dann bist du nicht wichtig. Jeder hat Vorurteile, ich auch, du auch. Wir haben Vorurteile, es ist okay. Was nicht okay ist, ist andere Menschen deswegen schlecht zu behandeln. Du musst nicht alles sagen, was du denkst. Und du hast ein Recht auf deine Meinung, aber du hast nicht die Pflicht, sie zu äußern. Ich bin davon überzeugt, dass Humor dazu da ist, über Themen zu sprechen, über die wir nicht gerne sprechen. Wie viel mehr kann man über Kunst sagen, als es hat einen Menschen so berührt, dass er glücklicher geht, als er kam. Dein Körper sagt nichts darüber aus, wie viel Wert du hast. Genauso wenig wie deine Herkunft oder dein Geschlecht sagt über deinen Wert nichts aus. Ich bin ein übergewichtiges Mädchen. Ich werde auch, aus mir wird keine Grazie mehr werden. Sagen wir, wie es ist. So. Muss aber auch. Manchmal wäre ich gerne unsichtbar. Ich gebe es zu. Manchmal denke ich so, ach, wenn ich meine Kunst machen könnte, ohne dass mich jemand sieht, würde ich sie noch viel lieber machen.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kennt Jeder. Und ich habe heute nicht nur eine sehr unfassbar lustige Comedian zu Gast, sondern auch eine sehr erfolgreiche Bestseller-Autorin. Herzlich willkommen, Nicole Jäger.
Moin.
Schön, dass du hier bist.
Ja, danke, ich freue mich, da zu sein.
Ich freue mich jetzt schon über das Moin, weil du kommst auch aus Hamburg, wie ich.
Absolut, ich bin Nordlicht vom Kopf bis Fuß.
Das ist so geil, ich finde das immer, bei jedem Gast, jeder, der aus Hamburg kommt, muss ich das direkt ansprechen, das ist sausympathisch, weil ich komme auch aus Hamburg, bin seit 13 Jahren hier, aber Hamburg ist einfach geil.
Da ist auch was mit, ne? Du fährst durch die ganze Republik und sobald jemand Moin sagt, ist immer so, geht einem das Herz auf, ne? Ja, immer, bei mir auch, wirklich. Das ist
wirklich. Wo kommst du genau aus Hamburg her?
Ich bin in Eimsbüttel geboren. So, also bin richtig so in der Mitte, dann auch sehr lange da gelebt, bis ich dann irgendwann weggezogen bin, ganz weit weg nach Barmbek, war meine erste Wohnung und dann jetzt mittlerweile Winterhude.
Ja, Barmbek habe ich auch gewohnt.
Ja.
Das ist schön, finde ich.
Barmbek fand ich wirklich richtig gut. Ich weiß, dass ganz viele finden das immer so ein bisschen so, weil es kann ja auch heute auch ein bisschen ranzigere Ecken. Ja. Ehrlich gesagt, ich stehe auf diese ranzigen Ecken. Ich mag natürlich Hamburg fürs Wasser und so und dass ich glaube, wir sind eigentlich so eine Mischung aus Piraten und Wikinger, alle. Obwohl wir nicht am Meer leben, auch wenn Hamburger das immer behaupten. Aber so, ich mag dieses ganze Schickimicki in Hamburg nicht so gerne. Und merke das so, weil die Gegend, in der ich wohne, ist halt leider so eine Schickimicki-Gegend. Aber da steht halt. Ja. Aber da steht halt dieses Haus. Ist aber geil. So, also wenn ich das mitnehmen könnte, würde ich es woanders hinflanschen. Kann ich aber nicht. Aber ich mag dieses ganze runtergerockte. Ist mir irgendwie näher. Komm ich gut mit aus.
Deswegen Barmbek hat's nicht so, hat's ganz gut. Also da gibt's diese ranzigen Ecken, es gibt auch ein paar schöne Ecken und so, kannst du dich überall irgendwie so ein bisschen austoben.
Ja, vor allen Dingen Hamburger Rotklinker, ne?
Ja, absolut.
So.
Ja. Als ich mich auf das Interview vorbereitet habe, dachte ich so, boah, krass, was machst du denn alles? Also Autorin, du hast einen Podcast, du bist natürlich immer auf Tour.
Ja, frage ich mich auch manchmal.
Ja, ne?
Ehrlich.
Kriegst du das alles hin?
Nee, ehrlich. Mich fragen das ja auch Leute immer so, wie machst du das alles? Und ich denke immer so, ich denke nicht drüber nach, weil sonst kann ich das nicht mehr machen. Es ist viel. Es ist wirklich viel. Das Problem ist, es läuft halt alles gut. Und das ist so, also das ist ein totales Luxusproblem. Aber wo sagst du denn, nee, mache ich nicht mehr? So, also die Bücher werden alles Bestseller. Soll ich jetzt sagen, dann schreibe ich halt keins mehr. Ich schreibe aber voll gerne, weil ich ja auch ich habe ja diese Illusion. Jetzt habe ich gegen das Mikrofon gehauen, die soll es auch anders sein. Ne? Ich habe ja die Illusion, jedes Mal, ich schreibe ja meine Programme, Bühnenprogramme schreibe ich selber. Und jedes Mal, wenn ich auf Tour bin, denke ich, oh, so ein Buch schreiben wäre toll, ne? Einfach mal wieder zu Hause sein, in Ruhe was schreiben, total relaxed. Dann unterschreibe ich einen Buchvertrag und schreibe ein Buch und sitze dann da und denke so, auf Tour sein wäre toll, weil zu Hause sitzen und ein Buch zu schreiben ist eine totale Pest. Und es ist jedes Mal, ich habe immer so Projektamnesie. Also sobald ich irgendwie in einem anderen Projekt stecke, denke ich immer, das war ja alles gar nicht so schlimm. Das war richtig toll, das machen wir wieder. Und so kommt es dann. Und ich liebe Podcasts machen, finde ich auch geil. Es ist auch alles geil. Wo soll ich dann sagen, ich mache ich nicht mehr. Nehme ich mit, solange ich kann.
Wie bezeichnest du dich denn selbst, wenn man fragt, was machst du? Sagst du dann nicht ein Podcaster, sagst du Autorin oder sagst du Comedian?
Ja, im Regelfall sage ich, ich bin Stand-Up-Comedian und Autorin. So, das ist so, weil da können die meisten Leute was mit anfangen.
Aber das heißt, du schreibst deine ganzen Programme auch selber? Das ist ja tatsächlich, für die, glaube ich, es nicht wissen, ist ja sehr unüblich, weil man halt meistens irgendwie Autoren, die etwas mit dir schreiben.
Ja, nee, ich schreibe alles selber.
Boah, krass. Ist aber auch sehr, sehr viel Zeitaufwand auch, ne?
Ja, und es ist auch manchmal, also ich mache das nicht, weil ich denke, seht mich an, wie unglaublich gut ich Programme schreiben kann, sondern alles, was ich mache, basiert in der Basis auf Authentizität. So, weil ich nur das kann. Also ich habe das Gefühl, ich kann das, was ich sagen möchte, das hat eine Message, da ist Emotion mit bei und ich gehe immer von meiner Position aus, dass ich spreche über Dinge, die ich selber erlebt habe. Ich rede ja auch ganz viel über so Empowerment, Female Empowerment, aber halt auch ganz viel über Schmerz und so weiter und so fort, weil Humor und Schmerz sind halt so, ne? Und da kann ich aus meiner Perspektive nur drüber sprechen, wenn ich weiß, worüber ich spreche. Und deswegen schreibe ich selber, weil ich denke, ich will so authentisch sein wie möglich. Und das geht aber nicht, wenn ich die Texte von anderen vortrage. Ich habe auch immer so dieses so, I'm a comedian, not an actor. So ich, mhm, ne, das, und das, das ist irgendwann, es ist so gewachsen und jetzt ziehe ich das durch und habe immer gedacht, das ist kein Problem. Und mittlerweile denke ich manchmal, wäre nicht schlimm, wenn es jemand anderes macht. Aber andererseits, dann, ich habe es schon 2-3 Mal versucht, mit Autoren zu arbeiten.
Das wollte ich fragen, ist das schon mal, hast du schon mal versucht?
Aber ja, habe ich. Nicht so. Nee, funktioniert nicht. Das ist, glaube ich, unbefriedigend für beide Seiten. Und dann habe ich irgendwann gesagt, komm, dann mache ich es selber. So. Und es ist auch gut, weil ich für mich einfach denke, wenn es gut läuft, dann nehme ich es auf meine Kappe. Wenn es schlecht läuft, aber auch. Und dann kann ich es selber dran drehen und verbessern. Es ist halt immer meine Verantwortung. Das hat positive Seiten, das hat manchmal sehr negative Seiten, aber zumindest kann ich dann dran wachsen und das ist, glaube ich, ganz gut.
Was natürlich dann ganz krass ist, dass du natürlich dann auch praktisch die Zeit brauchst, um wieder ein neues Programm zu schreiben. Also wenn man so, ich nenne mal, Autoren hat, dann ist es ja so, ich bin auf Tour und parallel wird wahrscheinlich schon ein neues Programm geschrieben von irgendwelchen Leuten. So musst du natürlich immer auch praktisch eine Auszeit nehmen, wo du sagst, ich schreibe jetzt mal ein Programm zu schreiben. Das geht jetzt auch nicht mal so in 2 Tagen. Ne?
Das ist auch immer richtig schlimm. Ich sag dir, das ist richtig schlimm, weil ich bin ja immer, du bist auf Tour, dann wird dir irgendwann bekannt gegeben, pass mal auf, Tour endet dann und dann. In meinem Fall immer so im Schnitt nach so 2 Jahren, 2, 2,5 Jahre, Programm vorbei. Und dann weißt du, dann entsteht ein neues Programm. Und dieser ganze Prozess zu einem neuen Programm, der passiert ja schon, bevor du ein Wort überhaupt existiert. Das heißt, es sind schon Tickets verkauft, bevor ich ein Wort für ein Programm geschrieben habe. Das heißt, du weißt, du hast eine ganz konkrete Deadline. Zugegeben, die brauche ich auch, weil ohne Deadline fange ich gar nicht erst an zu arbeiten. Aber du hast eine ganz konkrete Deadline und die ist einfach, die blinkt die ganze Zeit in deiner Zukunft. So, du denkst, oh, die kommt immer näher, ne? wie so ein rannahender Güterzug irgendwie. Und denkst, oh Gott, ich muss. Und dann musst du, also es ist ja mein Job, aber ich habe das Gefühl, jetzt muss ich auf Knopfdruck kreativ sein. Und ich sammle natürlich, sammle 2 Jahre lang Material. Ich laufe immer mit Büchern rum, ich schreibe auch alles per Hand auf so und ich schreibe auch das Programm nur in meinem Kopf. Das gibt's in Stichworten dann auf so einem Zettel, aber ich habe es hauptsächlich im Kopf. Aber ich setze mich dann, sobald ich quasi tourfrei habe, hin und dann bin ich so, ich versumpfe. Ich gehe auch nicht mehr raus. Ich werde auch ganz kauzig. Ich bin so kauzig, aber das wird richtig schlimm. Und dann schreibe ich einfach und irgendwie versuche, das irgendwie hinzukriegen. Und dann ist ja das Schlimme an Stand-Up-Comedy ist ja, normalerweise ist ja Kunst abgeschlossen, wenn du fertig bist, es zu machen. Also du malst ein Bild, deine Kunst ist abgeschlossen. Du schreibst ein Buch, du gibst das Manuskript an den Verlag, Kunst ist abgeschlossen. Dann erscheint es und Menschen lesen es und so weiter. Bei Comedy ist das ja so, dass das erst abgeschlossen ist, wenn das Publikum lacht. Also du musst immer, ich habe mal gelesen, es ist eine Kunstart, bei der du dem Publikum die Hand reichst und das Publikum muss diese Hand ergreifen, weil wenn es das nicht tut, dann funktioniert es nicht. Einseitige Comedy gibt es nicht, dann bin ich einfach ein schlechter Comedian. Und dann hast du dieses Monster an Programmen in deinem Kopf, von dem du immer nur hoffst, dass es funktioniert. Klar, man testet hier und da aus, aber in der Langstrecke weißt du es nicht. Und dann ist die erste Preview und dann gehst du raus mit einem 2-Stunden-Programm, hoffst du zumindest, weil ich ja auch immer zeitlich so, boah, ist irgendwas zwischen 20 Minuten und 3 Tagen. Weißt? Und dann gehst du raus und dann hoffst du, dass es knallt. Und wenn es nicht knallt, dann stehst du da und denkst, oh, jetzt habe ich bis zur nächsten Preview, also 24 Stunden Zeit, hier alles umzuschreiben. Genauso gewesen bei diesem Programm übrigens. Ja. Das ja, da habe ich mit der ersten, also ich hatte so eine Idee für die Grand Dame heißt das Programm, und hatte so eine Idee dafür. Und die war auch gut, aber die funktionierte nicht. Und die Gags funktionierten, aber die Prämisse nicht. Und das ist jetzt schwierig zu erklären, aber es war alles so, ich hatte so lange dran gearbeitet und es hat nicht funktioniert. Es war okay, die Leute hatten Spaß, es gab sogar stehende Ovationen, aber es fühlte sich nicht gut an. So. Und dann habe ich dann bis zur nächsten Preview da gesessen, ich habe nicht geschlafen. Ne? Also wirklich, ich habe mich hingesetzt und nach Hause, habe meiner besten Freundin so eine sehr, sehr panische Sprachnachricht auf. Ich kann nicht mehr auf die Bühne gehen, ich habe meinen Biss verloren, ich kann es nicht mehr. So, ich bin nicht mehr witzig. Und dann habe ich hingesetzt und habe durchgeackert bis zur nächsten Preview. Und dann war es geil. So, und jetzt läuft sie und es ist richtig gut und ich bin wahnsinnig glücklich. Aber Mann, dieser Prozess dahin, der frisst mich eines Tages noch auf.
Ja, vor allem ist das ja auch so, also ich habe das ja auch ganz oft, wenn ich dann irgendwie versuche, kreativ zu arbeiten und wenn das über eine lange Strecke geht, dass man heute vielleicht irgendwie, mir fällt irgendwas ein, ich sage, boah, das ist bestimmt irgendwie lustig oder kreativ, das schreibe ich mir mal auf und nach 3 Tagen liest man das richtig, so, boah, das ist ja total Quatsch, das macht ja keinen Sinn. Also wenn das über so eine lange Strecke geht, ist auch ganz oft, dass du dann wahrscheinlich nach 2 Jahren sagst, irgendwie, die Dinge, die ich mir vor einem Jahr aufgeschrieben oder vor ein paar Tagen, nee, die machen gar keinen Sinn mehr.
Voll, voll. Das Ding ist halt auch mit Humor. Ganz häufig findest du etwas witzig, das nur lustig ist, weil es in deinem Kopf eine Resonanz erzeugt, weil du es verbindest mit deiner Erfahrungswelt. Aber Humor funktioniert ja nur dann, wenn dein Gegenüber das fühlt. Das ist ja eine Kommunikation. Das heißt, Menschen finden ja nicht mich per se lustig, sondern, also ich glaube, ich habe funny bones, aber trotzdem finden sie ja hauptsächlich lustig, weil es bei denen resoniert. Die fühlen etwas, das die lustig finden. Die ziehen in ihrem Kopf Schlüsse über Dinge, die ich vielleicht nie gesagt habe, weil ich auch ganz viel mit Auslassungen arbeite, weil das natürlich in der Comedy irgendwie ein 101 ist. So, du lässt Leute eine Erwartung haben und dann brichst du die. Das ist ja Humor. Und das funktioniert dann in diesem Moment mit den Leuten. Vor anderthalb Jahren war voll witzig. Und dann liest du es wieder nach und denkst so, das ist richtig unlustig. Das ist leider richtig unlustig. Und ganz schlimm ist es, weil das ist das Schlimmste. Du gehst auf die Bühne und denkst so, boah, ich bringe hier jetzt voll den Banger, ne? Es wird richtig, richtig geil. Ey, Leute, ihr werdet wirklich, ihr werdet auf Knien, werdet ihr applaudieren, weil es ist so witzig. Und dann hast du Stille. Du bringst dieses Ding und denkst so, das Ding wird sitzen. Und dann ist einfach so, dann bombt das total. Und du hast so, das schlimmste Geräusch der Welt ist ein Publikum, das nicht lacht. Und da kann mir keiner was sagen. Das passiert jedem Comedian. Das passiert halt. Das passiert auch sehr etablierten, sehr großen Comedian. Du kannst das seit 100 Jahren machen. Das passiert. Und manchmal kannst du es auch nicht beeinflussen. Und dann stehst du da und stupst einfach auf der Bühne. Und dir gucken aber alle dabei zu. So voller Erwartung mit so einem Lächeln im Gesicht. So, kommt da noch was? Und du denkst so, oh Gott, oh Gott. Ja, das ist, es ist der geilste Job der Welt und der schlimmste.
Ja, ich habe das auf einem ganz anderen Niveau natürlich. Ich habe mal beim HSV habe ich Stadionführung gemacht.
Ach, geil.
Und dann gibt's immer so, ne, wir gehen erstmal auf die Nordtribüne, dann wird da was erklärt, dann gehen wir ja so zum Pressekonferenzraum und überall gibt's so verschiedene Stationen. Und ich dachte immer, das muss ja ein bisschen unterhaltsam sein und so. Und dann hatte ich mir überlegt, komm, ich erzähle ganz viele Infos, ne, wie viele Plätze gibt's hier und wo sitzen die Journalisten und bla bla, alles erstmal so flach. Und dann dachte ich immer, hatte ich immer so im Kopf irgendwie so drei Gags eingebaut, wo ich wusste, komm, dann das lockert so ein bisschen was auf. Und das waren immer so, es waren immer so safe Dinger, wo ich wusste, da lachen alle. Und wenn ich das dann gesagt habe und es hat niemand gelacht, also. Und das war ja noch nicht mal schlimm, weil die wussten ja nicht, dass ich da irgendwie Comedy mal oder Gag machen will, weißt du? Für die war es einfach nur, der erzählt uns was und die haben ja nicht die Erwartung gehabt, der erzählt uns jetzt was Lustiges. Aber selbst da, weil ich dachte, ey, jetzt lachen gleich alle, habe ich den Gag erzählt und so rumgeguckt. Und
man ist auch leider, Gottes, selbst im Privatbereich, dann immer der absolute Weirdo. Ja. Weil es ist so, man hat ja auch, wenn du witzig sein möchtest, also wenn das nicht so aus Versehen passiert, sondern wenn du wirklich denkst, so, aha, das ist witzig. Und dann hast du auch so eine bestimmte Attitude. Man trägt das ja vor. Das ist ja immer wie so ein Vortrag. Und dann bist du da so, tada, und alle Leute so, Digga, was? Und dann bist du so, okay, lass uns so tun, als hätte ich nichts gesagt.
Und da habe ich dann meistens so versucht, dass ich dachte, okay, ich glaube, die kriege ich heute nicht oder die lachen nicht über meine Sachen, so, die finden es nicht lustig. Und dann habe ich sie bei den nächsten Stationen weggelassen. Das kannst du ja nicht. Du kannst ja nicht sagen, nach dem ersten Gag irgendwie, ah gut, die lachen heute nicht, dann, oh, egal, dann erzähle ich halt nichts Lustiges mehr, sondern du musst ja trotzdem dein Programm so durchziehen. Und obwohl du merkst, ey, es lacht keiner, musst du dein Programm, wenn es ein Solo-Programm ist, 2 Stunden lang durchziehen und trotzdem mit der gleichen Attitude weitermachen. Das ist schon heftig, ne?
Ja, es ist auch, also im Regelfall funktioniert es natürlich auch. Also wenn mal was nicht funktioniert, dann fange ich das wieder auf. So, also du kannst auch aus einem nicht funktionierenden Moment Humor machen. Dafür musst du halt spontan sein. Das hilft, wenn du schon ein paar Jahre auf dem Buckel hast. Also an meinen ersten 3 Jahren kann ich dir sagen, wäre ich einfach komplett fertig. Ich bin auch mal so hart gebaut, vor 3.500 Menschen. Einfach, es war so schlimm. Es war viel zu früh. Die Sache war viel zu groß. Ich war eingeladen, da zu spielen. Ich hätte es nicht machen sollen. Aber das wusste ich nicht, weil ich war jung und ich brauchte das Geld. Und ich dachte so, komm, geil, das wird super. 3.500 Leute, da spielen wir jetzt. Ey. Und vor mir ich glaube, wer war denn vor mir dran? Olli Pocher. Und hat einfach abgerissen. Ne? Also irgendwie, ich habe auch den vorher nie irgendwie live gesehen, die Leute haben den so hart gefeiert und danach kam ich raus und war so mit meinen unschuldigen 2, 3 Comedy, Stand-Up-Comedy-Jahren, die ich so drauf hatte, hatte eine gute Nummer, die auch immer funktioniert hat, sie hat aber da nicht funktioniert und ich war halt noch nicht in der Lage, das Publikum richtig zu lesen, das lernst du mit der Zeit auch, du fühlst irgendwann, wie dreckig kann ich sein, wie hart kann ich sein, brauche ich es vielleicht weicher, brauche den anderen Ton und so weiter. Hatte ich nicht. Und die haben was ganz anderes erwartet. Ich war auch die einzige Frau im Line-Up, wie es so häufig so ist irgendwie. Und dann, oder war damals vor allen Dingen auch. Und dann komme ich raus, hatte 20 Minuten Set und es waren 20 Minuten Stille. Es war nett, dass keiner mit Bier geworfen hat. Das war schon mal gut. War auch noch Open Air und so. Und es war einfach ganz schlimm. Und ich war aber nicht in der Lage, diese Situation zu drehen. Mhm. Und dachte die ganze Zeit, ich möchte gehen, aber ich ziehe hier jetzt durch. Ich habe nie eine härtere Lektion gehabt. Wirklich nicht. Und bin danach auch nach hinten und stand da und dachte so, das war's. Ich kann das nicht machen. Ich bin offensichtlich nicht lustig. Mhm. Und da kamen Kollegen zu mir. Grüße gehen raus an Matze Klob an dieser Stelle, der auch da war. Und der meinte so, ey, ganz im Ernst, überhaupt kein Ding, ist uns allen schon passiert. Also ich bin mal live bei Wetten, das vor 3,5 Millionen Leuten komplett gebombt. Also du überstehst es, ne? So, und das war so ein Moment, wo ich dachte, oh Gott, das ist richtig schlimm. Aber es ist lehrreich, weil das ist ja das Ding, du lernst ja nicht aus guten Momenten. Du lernst ja immer nur, wenn Scheiße läuft. Aber du lernst auch auf die Harte. Du kriegst so, das ist als wenn dir jemand ins Gesicht schlägt, weil du willst ja, dass die lachen. Das ist ja das, was ich möchte. Ja. Ist sowieso das beste Geräusch der Welt, ist ein Publikum, das lacht. Ne? Menschen, die lachen, ist über. Deswegen mache ich das so. Aber da stehst du da und denkst, oh Gott, das ist einfach, bitte, kann mich jemand abholen? Naja.
Wie bist du denn zur Comedy gekommen?
Ehrlich gesagt, durch einen Zufall. Mhm. Also ich habe, meine Geschichte ist ein bisschen komisch überhaupt in dieses ganze Genre rein. Ich bin ja offensichtlich ein dickes Mädchen und ich war mal sehr, sehr viel mehr. Ich habe mal über 300 Kilo gewogen, habe dann sehr, sehr viel abgenommen, habe darüber gebloggt, weil ich mich irgendwie mitteilen wollte und weil ich mal darüber sprechen wollte, dass wir gesellschaftlich immer davon ausgehen, dass das alles total einfach ist und dicke Menschen sollen sich doch einfach nur bemühen, bla bla bla, ne? Das Ganze, die Vorurteile, die wir halt haben. Und ich sagte irgendwie, also abnehmen ist alles aber nicht einfach und es wird auch nicht alles plötzlich geil, nur weil du abnimmst. Und darüber habe ich geschrieben, weil ich mich mitteilen wollte und weil ich auch keinen Kontakt nach außen hatte. Also wenn du so stark übergewichtig bist, gehst du halt nicht mehr raus, weil es geht gar nicht. Und dann habe ich sukzessive abgenommen, habe darüber gebloggt. Und dann kam mein damaliger und noch heutiger bester Freund auf mich zu, ein heutiger Manager, Marc. Und wir kannten uns schon ewig und der hat irgendwann gesagt, Mensch, das ist ja eine geile Story, da müssen wir was draus machen. Zumal ich irgendwann angefangen habe, als Ernährungsberaterin zu arbeiten, beziehungsweise ich habe mit Menschen gearbeitet, die an Essstörungen leiden. So, also auch an Bulimiker und Menschen, die irgendwie mit Magersüchtigen und halt mit stark Übergewichtigen und Esssüchtigen. Um einfach zu sagen, hey, vielleicht finden wir einen Weg, ne? So, der für dich dann geeignet ist. Das lief wahnsinnig erfolgreich. So, das war auch recht gut und es waren tolle Menschen, denen ich irgendwie begegnen durfte, so in der Arbeit. Und dann hat Marc irgendwas gesagt, das ist ja eine abgefahrene Story, lass da mal was draus machen. Und dann haben wir eine Doku produziert zusammen mit damals noch Riesenbohai für das ZDF Info, glaube ich. Und das lief ja ganz doll erfolgreich, war irgendwie super und dann riefen die irgendwann an und meinten dann so, was ich ganz schön fand, so, ey, ist uns auch noch nicht passiert, aber Hauptprogramm hat angerufen, wollt ihr es nicht bei ZDF Groß spielen einmal? Oh, cool. Und dann landete es bei ZDF Groß irgendwie, war auch geil, hatte super Quoten, war alles cool und dann kam Rowohlt auf mich zu und hat gefragt, ob ich nicht ein Buch schreiben will. So, damit ging's los. Und dann habe ich gesagt, nee, das meine ich nicht. Digga, ich schreibe doch kein Buch, ey, erstmal kann ich das nicht und zweitens, nee, auf keinen Fall. Guck mal, ich bin eine übergewichtige Frau in einer Gesellschaft voller Menschen, die übergewichtige Menschen einfach scheiße finden. Wenn ich jetzt darüber schreibe, wie es ist abzunehmen, aber noch nicht schlank bin, dann werfen die doch alle mit Tomaten, mache ich nicht. Ich habe mich überredet, ich habe das Buch doch geschrieben, war direkt irgendwie Top 10 Bestseller für keine Ahnung wie wochenlang. Und dann hat,
ging es in diesem ersten Buch genau?
Es ging tatsächlich um meine Reise, dass ich die ersten 170 Kilo abgenommen habe. Also bisher, es geht noch weiter und es ist auch noch weiter weg, aber das war so der erste Sprung. Und es ging halt darum, es ist kein Diätbuch. Also es geht nicht darum, hey, wenn du kannst mit diesem Buch, kannst du auch 20 Kilo abnehmen. Darum geht's nicht. Es ist ein Erfahrungsbericht, wie es ist, in der Gesellschaft klarzukommen, wenn die Gesellschaft dir sagt, dass du fehl am Platz bist. Und wie finde ich mich eigentlich selber und auch was kann ich tun und halt auch so paar Fragen beantwortet, wie was sind eigentlich, wo passiert eigentlich Abnehmen im Körper, was heißt denn das so und warum haben wir sehr, sehr viel Meinung, aber ganz wenig Ahnung häufig dazu und darum geht es in dem Buch, ist sehr humoristisch auch und sehr, sehr, sehr privat und persönlich. Und das lief gut und dann hat Rowohlt gesagt und so kam es dann auf die Bühne, dass sie sagten, hey, das ist ja toll, geh doch mal auf Lesereise. Und dann hat Marc gesagt, charmant wie er ist, ich zitiere ihn an dieser Stelle wahnsinnig gerne, das ist ja stinklangweilig, niemand will eine Fette lesen sehen, du musst das performen. Ah, oh, ja, er ist ein Herz, wirklich, ja, ja. Und dann hat er gesagt, das ist blöd, du bist irgendwie witzig, lass das mal auf die Bühne bringen, so, damit man über Themen sprechen kann, die manchmal auch hart sind, aber mit Humor hören dir Menschen lieber zu, lass das mal machen. Und dann habe ich gesagt, ja, niemals. Man hat uns auch gesagt, ja, müsst ihr früh mit anfangen, weil Solo sowieso schon mal gar nicht, also das dauert Jahre, bis du da mal irgendwie. Und dann hat Marc angefangen und ich weiß noch, ich saß damals in Schottland, da habe ich das Buch geschrieben. Ich habe einen auf Hemingway gemacht. Aber auch nur das erste Buch, ne? Da habe ich so irgendwie irgendwo, also ein Cottage gebietet, dies, das, habe ich die Zeit heute gar nicht mehr für. Wirklich, sitze ich bei mir maximal noch im Garten und schreibe so. Und da war ich gerade fertig und war auch so, das Buch war abgegeben und ich bin so ein typisches kreatives Loch gefallen. Also ich war so, jetzt hat mein Leben keinen Sinn mehr. Ich weiß, ich habe keine Aufgabe mehr, was tue ich, ne? Und habe Marc angerufen und meinte so, ja, kannst du mal dein Bühnenprogramm schreiben? Und ich so, Digga, was für ein Bühnenprogramm? Und er so, naja, für die Premiere von deinem eigenen Programm. Ich so, wovon redest du? Und er meinte so, naja, ich habe mal ein bisschen rumtelefoniert, irgendwie, du hast, also wir, du kannst auftreten, irgendwie hast Premiere von was auch immer, gab ja kein Programm, im Januar. Es war September. So. Und er meinte so, im Januar.
Du hast noch keinen Auftritt und sollst als erstes ein komplettes Programm spielen.
Das ja, wir wussten es nicht besser. Das ist das Ding. Ich habe noch nie was von Mix-Shows gehört gehabt. Ich wusste, was ein Open Mic ist, aber das fand in meiner Welt nicht statt. Ich bin nicht irgendwie aufgestanden morgens und dachte, ich werde Stand-Up-Comedian, sondern ich bin eigentlich durch die Welt gelaufen und habe gedacht, ich kann gar nichts. Damit bin ich halt groß geworden. Das ist mein Lebensgefühl, weil ich bin immer zu viel, ich bin nie richtig und ich kann nichts. Und deswegen wird aus mir auch nichts. Und das war auch meine eigene Überzeugung. Und da half auch erstmal dieses Buch nichts. Also es wurde zwar ein Bestseller, aber es hat mich gar nicht gefühlt. Ne? Es ging so an mir vorbei. Und dann haben wir Premiere gehabt, 4 Monate später nach diesem Anruf. Und dann meinte er so, schreibt man dann, wie schreibt man denn Bühnen? Was? Wie schreibt man das denn? Also weiß ich nicht, dir fällt schon was ein. Und dann hatten wir tatsächlich im Januar 2016 war das, Premiere in Bonn, wie heißt die? Harmonie in Bonn. Ausverkauft, überausverkauft sogar. Und ich habe da mir was zusammengedengelt und habe gedacht so, mal gucken, ob es funktioniert. War so eine Mischung aus Stand-Up-Comedy, noch ein bisschen Lesungsanteile und so weiter. Und bin raus, hat geknallt. Und nächste Show war ausverkauft, die Show danach war ausverkauft, ey. Und jetzt bin ich irgendwie im 10. Jahr, das ist mein 5. Bühnenprogramm. Und ich stehe immer noch morgens auf und denke so, was mache ich eigentlich? Also es war nicht der Plan, aber es war das Beste, was ich hier gemacht habe.
Aber das war wahrscheinlich ein einmaliges, also ich kenne nie keinen einzigen Comedian, der so gestartet ist, direkt mit dem ersten Solo-Programm. Normalerweise ist es genau das, was du sagst, irgendwie Open Mics, dann gucke ich mal, lachen ein paar irgendwie, ach nee, da doch nicht, muss ich was ändern. Und dann dauert es irgendwie 3, 4, 5, 6, 7 Jahre, bis man sich traut, mit dem ersten Solo loszulegen. Mhm. Und du fängst einfach damit an.
Wir wussten es nicht anders. Das ist wirklich das. Es hat nur funktioniert, weil wir überhaupt keine Ahnung hatten. Von der Branche nicht, von dem ganzen Medium Bühne nicht. Null. Marc kam vom Fernsehen, aber keine Ahnung. Es war auch so, ich weiß noch, wir saßen damals, ich hatte ja eine Praxis, wo ich mit den Menschen gearbeitet habe. Und wir saßen bei mir in der Praxis abends, nach Praxisschluss, und dann hat er so eine Nachricht bekommen, und so, hey, die wollen, also die von der Bühne, die wollen eine BA von uns. Also Bühnenanweisung. Und da steht so drin, wie soll das Licht sein, was für Musiken, was irgendwie, dann kommst du aus einem Hospitality Rider, also was möchte der Künstler Backstage haben und so weiter. Da steht einfach alles drin, was du für die Show brauchst. Und Marc so, was ist denn eine BA? Ich so, keine Ahnung. Und er so, kennen wir jemanden, der vielleicht jemanden kennen könnte? Haben wir rumtelefoniert so, und dann haben wir das gegoogelt und war so, ja, mal gucken, was es sein könnte. Und wir haben so todsicheres Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit, die ganze Zeit, wie so, ja, schicken wir dir dann die Woche rum. Weißt du, keine Ahnung, das ist eine scheiß BA. So, und dann, wir haben uns so durchgeschummelt, also quasi fake it till you make it. Und wir kannten die Regeln nicht und haben sie deswegen häufig gebrochen. Und das hat sehr geholfen. Ich würde niemandem es empfehlen, es so zu machen, weil es schon sehr hart ist und weil du auch, es ist im Nachgang schwierig, Künstleranschluss zu finden, weil normalerweise hast du durch die ganze Open Mic und so Nightwatch und sowas, die ganze Szene, die es da gibt, ja, so diese ganze Mixshow-Szene, lernst du halt sehr viele Künstler kennen und du lernst dein Handwerk in kurzen Abschnitten. Und ich hatte das nicht. Also mir war klar, dass es sehr viele in unserem Bereich gibt, aber du hast den Kontakt nicht, weil wie gesagt, ich kam da einfach aus dem Nichts hin und habe dann später angefangen mit Mixshows. Und ich bin erstmal so auf die Fresse gefallen, weil ich natürlich 2 Stunden, also Langstrecke konnte ich, 2 Stunden stehen, eigenes Programm, das konnte ich. Und dann brichst du das plötzlich runter auf 3 Minuten, auf 5 Minuten, auf 10 Minuten. Das ist eine andere Disziplin. So, genauso wie es umgekehrt auch so ist, dass nur weil du 10 Minuten lang witzig bist, bist du nicht unbedingt tragend 2 Stunden lang witzig. Umgekehrt aber auch. Also wenn du eine geile Story zu erzählen hast und die Story braucht ein bisschen Vorlauf oder du hast eine große Rampe oder so, dann ist das teilweise schwierig, das runterzubrechen. Und das war so ein bisschen, ich musste mich da echt einfummeln. Und jetzt mittlerweile, ne, 10 Jahre sind um, alles gut so, aber ja, es war ziemlich Kamikaze.
Ja, vor allem finde ich Mixshow halt in dem Falle schwierig, weil, also wenn jetzt zum Beispiel Leute auf deine Tour gehen, die mögen dich ja erstmal grundsätzlich schon, ne? Die haben Tickets für dich gekauft, die haben sich schon mal ein paar Sachen von dir angeguckt und da hast du es wahrscheinlich doch grundsätzlich wahrscheinlich erstmal etwas leichter, weil die schon mal sagen, ach guck mal, die Nicole mögen wir, auf die freuen wir uns, und dann lachen die wahrscheinlich eher, als vielleicht bei einer Mixshow, wo einer sagt irgendwie, ich bin eigentlich wegen Comedian A, B, C hier, oh, jetzt muss ich Nicole auch noch ertragen. Mhm. Und die muss die zu catchen, ist ja wahrscheinlich schwieriger, ne?
Ja, absolut. Und vor allen Dingen, also bei, wenn du Solo spielst, ist dein Einstieg leichter, weil die Leute erwarten dich. Und die haben dafür bezahlt, dass du kommst. Und dann ist das mal gut. So, und dann bist du da und dann baut sich das schon auf. Und die wisst ja auch, die haben ja Zeit, ne? Das ist ja 2 Stunden, hast du Zeit. Das am Ende des Tages irgendwie wird dann quasi so die abgerechnet, ist so, alles klar, war geil oder war halt nicht so geil. Also hoffentlich war es meistens geil. Und das ja, und bei einer Mixshow, du brauchst eine andere Energie. Das ist schon mal das, weil du kommst auf eine Bühne, die du nicht kennst. Du brauchst so eine Präsenz, so, und du kommst da raus und du brauchst eine absolute Selbstüberzeugung. Wenn ich eines gelernt habe über all die Jahre, ist, du musst davon überzeugt sein, dass das, was du gut, dass du machst, dass du das gut machst. Auch wenn andere es nicht gut finden. Humor ist Geschmackssache. Also ich kann gutes Handwerk abliefern und trotzdem finden es Menschen manchmal nicht witzig, weil es vielleicht nicht deren Humor ist oder nicht deren Thema oder weil du einfach einen Triggerpoint triffst, den die nicht irgendwie nicht mögen oder sonst was. Aber du musst davon überzeugt sein, dass du dein Bestes ablieferst und du brauchst immer so ein Bam, da bin ich. So. Und das hatte ich nicht. Gar nicht, weil natürlich kannst du dich auf der eigenen Bühne auch, und das musste ich auch erst lernen, du versteckst dich auch so ein bisschen, ne? Also du hast dein Mikrofon, du bist da, ich sehe das Publikum nicht, so, das ist auch, so komisch es klingt, das ist mehr Safe Space, das hast du bei einer Mixshow nicht, da bist du komplett raw, du hast diese 3 Minuten, um die Menschen von dir zu überzeugen, dann bin ich ja nun auch keine unauffällige Person, das heißt, ich sorge auch noch dafür, dass häufig dieses unconscious bias bei Menschen anspringt, so dieses, ich habe selber Vorurteile gegen übergewichtige Menschen, und das kommt auch noch, das heißt, da arbeite dich auch noch gegen an. Und das zu lernen und zu stehen auch und dann die Menschen davon zu überzeugen, das hat ein bisschen gedauert, weil ich erstmal mich davon überzeugen musste, dass das schon okay, ich darf das machen, das ist mein Beruf, ich habe die Legitimation. Und natürlich finden dich Menschen häufig auch nicht witzig, es gibt Leute, die dich nicht lustig finden. Ja. Ändert aber nichts daran, dass das, was du machst, gut ist. So, es ist auch, wenn, das hast du ja in jeder Kunst, dass Leute immer sagen, ja, finde ich nicht, wenn du ein Bild betrachtest, finde ich nicht geil, dann ist das nicht gut. Wo ich denke, du bestimmst nicht, wann Kunst gut ist und wann nicht. Du kannst sagen, ich mag das nicht, für dich, bei dir löst das nichts aus. Aber es ist ja auch nicht die Aufgabe von Kunst, dir zu gefallen. Es ist die Aufgabe von Kunst, ein Gefühl in dir auszulösen. Und wenn du dich hinstellst und sagst, boah, ich finde ich richtig scheiße, die Jäger, habe ich auch alles richtig gemacht, weil dann löst es offensichtlich ein sehr starkes Gefühl in dir aus. Und das ist die Aufgabe von Kunst. Ich bin nun mal vom Head to Toe Künstlerin. Und das aber für mich selber zu verstehen und dann rauszugehen und zu wissen, das ist jetzt hier, das ist jetzt für die 3 Minuten, ist das meine Bühne und ich rocke so hart ich nur irgendwie kann und ich will, dass ihr lacht. Ich will das. Ich komme auch raus mit einer Brechstange. Das Einzige, was ich für diese 3, 5 oder 10 Minuten will, ist, dass die lachen. Und das ist mittlerweile ganz anders als am Anfang, wenn ich da rausgegangen bin und hatte noch so ein Mensch, danke, dass ich auch hier sein darf. Das ist echt voll nett, dass ihr mich einladet. Das ist es auch, ne? Weil es ist ja auch, also es ist ja ein wahnsinniges Privileg. Guck mal, ich verdiene Geld mit meiner Kunst. Meiner Meinung nach verdiene ich auch Geld mit dem Einzigen, was ich machen kann, nämlich Emotionen zu kommunizieren. Und ich darf da, ich darf sein. Es gibt diesen Raum, in dem darf ich sein. Und für mich als jemanden, der damit aufgewachsen ist, immer zu viel zu sein und immer falsch zu sein und nie wirklich akzeptiert zu sein, irgendwo da zu sein, ist Kunst einfach der Bereich, in dem ich zu Hause bin. Also auch emotional, so da darf ich sein, vorbehaltlos. Menschen haben Vorbehalte, aber Kunst nicht. Und Humor funktioniert unabhängig von meinem Körper. Und das erstmal zu verstehen, auch für mich, war ein großer Prozess. Und als ich das verstanden habe, hat es funktioniert. Weil du überzeugst Menschen hauptsächlich durch deine Attitude. So. Und du überzeugst ja auch Menschen durch dein Auftreten. Und ich glaube, jeder von uns kennt das in einem ganz anderen Bereich. Wenn du dich in jemanden verliebst, ist es nicht mehr so wichtig, wie der aussieht, sind die Fehler nicht mehr so wichtig, du findest ihn automatisch witziger, weißt du, alles, was er macht, ist automatisch ein bisschen mehr richtig. Und so ist es ja auch. Das ist ja eine Beziehung, die du mit dem Publikum führst. Und ich möchte ja auch überzeugt werden. Guck mal, wenn du, ich habe mal so schön gelesen, das war so geil, wird von deinem Chirurgen, möchtest du ja auch nicht hören, Mensch, ich bin ein ganz okayer Chirurg, aber eigentlich wäre ich echt lieber Buchautor geworden. Das möchtest du nicht hören. Wenn er dich gleich aufschneidet, möchtest du hören, entschuldige, ich bin der geilste Chirurg, der hier jemals gearbeitet hat und ich lebe dafür und ich mache das richtig gut, weil das schon gegen meine Ehre geht, wenn ich es nicht gut mache. Das will ich von meinem Chirurgen. Das will ich auch von meinem Künstler. Ich will, dass der an sich glaubt, weil dann ist es für mich einfacher, an ihn zu glauben. Und ich will, dass der sich geil findet, also nicht unbedingt sich als Person, mache ich auch nicht, aber sich als Künstler, dass er denkt so, das ist geil, Leute. Ich versuche euch jetzt zum Lachen zu bringen. Und wenn ihr nicht lachen wollt, ja okay, ich versuche es aber so. Und ich finde, das ist gut. Wir machen das jetzt zusammen so. Und das zu verstehen hat viel geändert, ehrlich gesagt.
Ja, aber ich finde, also mein erstes Ding, ich weiß nicht mehr, wie alt das ist, wo ich dich gesehen habe, da fand ich, hatte so es richtig gut drauf, direkt mit dem ersten Ding einen zu catchen. Und zwar war das direkt, du bist auf die Bühne gekommen, hast das Stativ genommen, hast zur Seite gestellt und gesagt, ich stelle das Stativ mal zur Seite, sonst verdeckt mich das. Ne? Und das war sofort zu einem, dachte ich, boah, die ist cool. Das war so, das ist total krass, weil es ist so ein Spruch, aber der entscheidet wahrscheinlich direkt irgendwie schon so, mag ich die nicht, finde ich die lustig oder skippe ich jetzt? Und dachte ich direkt, cool. Also die finde ich irgendwie cool.
Es ist gefühlt der älteste Gag der Welt.
Ja, ich weiß, aber der war so, also mich alle gecatcht.
Ja, ich stehe da auch drüber, dass man das schon seit 1000 Jahren macht. Ich denke so, ja, aber es passt leider und es funktioniert. Und das ist so ein Teil dieser Magic, ist am besten bist du im ersten Satz schon witzig. Ja. Weil das deine Visitenkarte ist. Du kommst raus, Menschen sehen dich, du hast diese Legitimation durch die Bühne, offensichtlich darfst du da sein. Und dann musst du jetzt aber was sagen, das lustig ist. Und es hilft total, wenn man mit dem allerersten Satz das Eis bricht. Und wenn sie lachen, ist es okay, weißt du, dann ist es immer schon, sondern werden die langsam warm und das ist gut. Und der funktioniert in 100% aller Fälle. Immer. Und manchmal denke ich so, bevor ich mir was Halbgutes raussuche, nehme ich den. Also, was soll's.
Ja, hi. Ich muss einmal ganz kurz das Gespräch unterbrechen. Und zwar habe ich eine kleine Bitte an euch. Ihr könntet mich und auch diesen Podcast wahnsinnig unterstützen, indem ihr einmal den Kanal abonniert, kommentiert, wie euch diese Folge gefällt und natürlich auch gerne ein Like hinterlässt. Das würde mir wahnsinnig helfen, beziehungsweise auch dem Podcast, um sozusagen weiter zu wachsen. Und ja, dafür wäre ich euch sehr, sehr dankbar. Und jetzt wünsche ich euch weiterhin viel Spaß mit der Folge. Ganz cool ist bei dir auch immer, ne, wenn man sich das so ein bisschen länger anguckt, dass es da auch immer so ein bisschen um Haltung geht. Ne? Das ist jetzt keine 2 Stunden Gag-Gag-Gag-Show. Ne? Ich habe mir noch ein Programm von dir angeguckt, da ne, sprichst du viel über Selbstwert und so. Ne? Warum ist dir das so wichtig, dass das jetzt kein reiniges 2 Stunden ich bringe alles zum Lachen, sondern da auch mal vielleicht nachdenkliche Sachen drin sind?
Ich bin davon überzeugt, dass Humor dazu da ist, über Themen zu sprechen, über die wir nicht gerne sprechen. Weil erstmal abgesehen davon, dass Humor sowieso für all die dunklen Seiten des Lebens gemacht ist. Also immer da, wo wir glauben, Humor dürfe da nicht hin oder das Thema ist jetzt aber sensibel, da dürfen wir auf gar keinen Fall drüber lachen. Dafür ist Humor gemacht. Humor nimmt die Schwere aus einer Sache, die es vielleicht nicht haben muss oder die es hat, aber dich kurz erleichtern kann. So. Und wir sind viel bereiter zuzuhören und über Themen nachzudenken und über sie zu reden, wenn wir uns nicht angegriffen fühlen, sondern verstanden fühlen, das ist das eine. Und das macht Humor. Humor versteht dich. So, Humor sagt dir, ich sehe dich. Du bist ein Vollidiot. Woher ich das weiß, ich bin auch einer. Und deswegen erkenne ich's. So. Und du kannst über alles sprechen, solange du es mit Feingefühl und Humor tust. Und ich finde, wenn du eine Bühne hast und ein Mikrofon hast, hast du eine Verantwortung. Und ich habe was zu sagen. Ich habe eine Message. Und die verändert wahrscheinlich nicht die Welt, aber manchmal verändert sie vielleicht für einen die Welt oder einen Augenblick. Und Humor und Schmerz gehören zusammen. Das erwächst auseinander. Mein Leben ist super toll, ich bin stinkreich und alle lieben mich, ist nicht witzig. Witzig, also Humor ist da, wo Dinge kaputt gegangen sind. Und da verstehen dich Menschen auch. Ich sage auch immer, Menschen verbinden sich an den Stellen, an denen sie kaputt gegangen sind. Weil da sind wir am nächsten bei uns selber, wir sind nie echter als in Momenten, in denen es schmerzt. Und da sitzt der Humor und da verbinden sich Menschen. Wenn du darüber sprechen kannst und jemand anderes sagt dir, also ich sage, ich bin übrigens verletzt, ich bin kaputt gegangen, 1000 Mal in meinem Leben schon, ich bin wirklich hart gescheitert, mehrfach schon. Und ich kriege wahnsinnig viel nicht geschissen. Ich rede da jetzt drüber und ich benutze Humor, um das zu tun und ich benutze Ernsthaftigkeit, um das zu tun, weil ihr habt gerade 1,5 Stunden gelacht und wenn Menschen sehr viel lachen, erlauben sie dir zu fühlen. Und ich traue meinem Publikum, ich traue jedem Menschen zu, dass er fühlen möchte und dass er manchmal einen Weg dahin braucht. Du brauchst manchmal einen Weg zu deinen eigenen dunklen Momenten oder das, was du, was kaputt ist, was wehtut, was du ganz doll in Watte gepackt hast. Und Humor macht das auf. Und dann kannst du darüber reden, du kannst das fühlen, du stellst fest, du sitzt umgeben von hunderten, manchmal tausenden Menschen, die alle auch lachen, die das alle auch fühlen offensichtlich. Du bist nicht alleine. Humor sagt die ganze Zeit, du bist damit nicht alleine. Wir sind ganz, ganz viele. Und wenn du das Gefühl hast, du kriegst was nicht gebacken, herzlich willkommen. Du bist in einer Gruppe von Menschen, die alle es nicht geschissen bekommen. Und wir tun immer nur so, als würden wir es alle gut hinbekommen. Der eine kriegt das eine besser hin als der andere. Aber insgesamt sind wir doch alle immer am Struggeln, irgendwo, irgendwie, und versuchen es anderen möglichst nicht zu sagen. Humor macht das Gegenteil davon. Humor sagt, nee, wir reden da jetzt mal drüber. Und ich finde das so wichtig, weil wir Authentizität. Da ist es wieder. Ja. Und ich für mich habe einen relativ steinigen Weg bisher hingelegt, so die letzten knapp über 40 Jahre. Und das Einzige, was mir geholfen hat zu heilen, war echt zu sein, weil ich mein Leben lang versucht habe, jemand anderes zu sein. Ich habe versucht zu gefallen. Ich habe mir im wahrsten Sinne des Wortes einen Panzer angefressen. Ja, also ich bin ein sehr empfindsamer, sehr sensibler Mensch. Mich kann man, wenn man will, verletzen und treffen. Und ich habe immer versucht, das nicht zu sein, so hart zu sein. Ich komme auch aus einem Elternhaus mit sehr viel Strenge und so, geh mal gegen an und so. Und das habe ich immer versucht und das hat mich am Ende des Tages fast umgebracht. Und zwar wortwörtlich. Und das nicht mehr zu tun und zuzulassen, dass ich verletzlich bin, dass wenn du mich treffen willst, wirst du mich treffen. Und dass das aber auch irgendwie okay sein muss, weil das mich zu dem Menschen macht, der ich bin und ich einfach lieber ich bin mit der Zielscheibe, als jemand zu sein, der ich nie war, nur damit du mich vielleicht ein bisschen netter findest. Mhm. Und darüber zu reden und Menschen zu sagen, es ist in Ordnung, nicht in Ordnung zu sein. Lass uns gemeinsam drüber lachen, weil dann wird es einfacher und es öffnet Herzen. Das ist mir so wichtig. Comedy ist meine Art der Kommunikation. Humor ist meine Art, über schlimme Dinge zu sprechen. Und deswegen ist es mir so wichtig, dass es dass es sehr emotionale und auch tiefgehende Anteile hat, weil Comedy das kann. Und das ist, glaube ich, das, was, ich finde auch Punchline-Comedy geil. Ich finde auch so, du guckst dir 2 Stunden an, hast so Leute, die haben so One-Liner. Ey, bewundere ich, kann ich nicht. Ist nicht mein Handwerk. So, ich bin so eher der, ne, dieses typisch amerikanische Stand-Up-Comedy ist eher so meins. Ich bewundere das zutiefst, das ist total geil. Aber Comedy kann halt auch diese andere Seite und kann dich nach Hause gehen lassen mit dem Gefühl, du hattest einen echt guten Abend. Du hattest echt viel Spaß und du bist berührt und du fühlst dich gesehen oder vielleicht verstanden. Oder du, ich habe das ganz häufig, dass Leute mir danach schreiben, ja, wir haben danach noch irgendwie zusammengesessen und drüber geredet und es ist total toll gewesen, weil das hat auch so in meinem Kopf auch was verändert. Oder jetzt habe ich mich das erste Mal irgendwie in einem Badeanzug ins Schwimmbad getraut nach 40 Jahren, wo ich denke so, ja geil, guck mal, das kann Comedy. Und du bist ja als Comedian immer so ein bisschen, als wärst du so ein Clown. So Comedy ist ja immer noch so ein bisschen so eine Kunstform, die nicht so richtig ernst genommen wird ganz häufig. Wo ich denke so, ja, ist ja okay, musst du ja nicht. Aber Menschen, die das erreicht, die nehmen das ernst. Und das verändert was. Und das ist doch, das ist, wie viel mehr kann man über Kunst sagen, als es hat einen Menschen so berührt, dass er glücklicher geht, als er kam. Oder dass er sich so berührt fühlt, dass es vielleicht sogar was verändert, dass es ein bisschen was im Denken ändert, weil du dich ja auch ertappt fühlen darfst bei Comedy, auch wenn du denkst, oh nein, ich bin auch so, oh, ich denke mal drüber nach, ne? So, auch das ist ja gut. Und das ist ja das, was hinter dem ganzen Humor steht, ja etwas. Und ich stehe ja für etwas. Und es ist ein totales Geschenk. Ich sag dir das. Es ist einfach das Schönste an diesem Job, sind diese Momente, die dann hinterher passieren bei den Menschen, die du häufig leider gar nicht mitbekommst, aber manchmal sagen sie es dir. Und denke ich, ja, wie krass. Wie krass ist das? So,
du hast es jetzt schon angesprochen, weil ich habe tatsächlich auch darüber nachgedacht, dass ich dachte, du kriegst auch wahrscheinlich wahnsinnig viele Nachrichten von Leuten, die bei dir waren, weil ja, gerade in so einer Welt, wo man gefühlt überall perfekt funktionieren muss, ne, irgendwie ist es kaum Zeit, du musst im Job perfekt funktionieren, kommst nach Hause, musst da perfekt funktionieren, also eigentlich musst du überall perfekt sein. Wenn dir da jemand sagt irgendwie, nee, es ist völlig okay, mal nicht perfekt zu sein und auch mal Fehler zu machen, da sind auch wahrscheinlich viele, die dir nach den Auftritten noch schreiben und sagen, ey, danke, dass du mir das mal gesagt hast, weil habe ich das verloren, mal nicht perfekt zu sein.
Ja, das passiert tatsächlich sehr, sehr häufig. Und auch so diese, ich mache so ein bisschen, ich versuche so einen Shift hinzulegen, weil wir immer das Gefühl haben, auch so bei Menschen in der Öffentlichkeit, bei denen ist alles in Ordnung. Da ist alles perfekt, die sehen immer so aus. Wo ich denke so, ich sehe normalerweise, nee, das ist unecht und das ist Make-up und ohne die sehe ich nichts. Also Entschuldigung, aber das ist ganz viel ist Glitter und Glam und so, aber dahinter steht ein Mensch. Und übrigens, du bist gar nicht so weit davon entfernt. Wir haben ja ganz häufig so dieses Gefühl, so der da auf der Bühne, wow, der hat's geschafft. So, du denkst so, ja, warte, ich heute Morgen habe ich knapp geschafft, Zähne zu putzen. Ganz knapp. Also wirklich halt so. Und zu sagen, das ist, wir sind uns alle, und zwar wirklich alle, ob nun jetzt irgendwie Künstler oder Publikum oder ob Menschen auf der Straße, wir sind uns alle so viel näher, als wir immer denken. Das, was uns separiert, ist viel weniger als das, was uns verbindet. Und dass man Menschen das sagt, man muss es Menschen sagen, wirklich aufmalen mit Buntstiften, du bist in Ordnung. Und du bist nicht so schön wie irgendwie Person XY oder vielleicht nicht so reich, nicht so berühmt, nicht keine Ahnung was. Du bist vielleicht nicht die beste Mutter oder du kommst vor allen Dingen deinen eigenen Ansprüchen nicht nach, weil die so hoch sind, dass du da gar nicht hinterherkommst. Ja, okay, geht übrigens jedem so, ne? Wir haben alle Fehler, komm mal klar. Und das macht was mit Menschen. Weil das macht ja auch was mit mir. Also wir haben ja, das sage ich auf der Bühne auch immer, wir haben viel zu wenig Vorbilder. So Menschen, wo du wirklich denkst, geil, ich fühle mich in der Gegenwart von demjenigen oder wenn ich die Kunst konsumiere oder weiß der Geier, ein Buch lese oder so, fühle ich mich irgendwie verbunden und habe das Gefühl, toll, ich werde gesehen. Und wenn die Leute das hinterher schreiben oder auch Leute teilweise, so ich hatte das eine bei einem Auftritt, kam eine hinterher und meinte dann irgendwie so, ja, ich gehe jetzt nach Hause und wecke meinen 7-jährigen Sohn und sage ihm, morgen gehen wir das erste Mal zusammen ins Schwimmbad. Und ich denke so, ja, wie soll man denn da nicht losheulen? Oder eine andere Frau, die sagte, ey, ich habe wirklich hart arbeiten müssen, 3 Jahre Chemotherapie, damit ich hier aus dem Krankenhaus rauskomme, weil ich wollte unbedingt mal zu einer Show von dir. Wo ich denke so, was? Wer bin ich? Weißt du? Aber das ist so, ich nehme das auch nicht als Person, die meinen ja nicht mich als Person, die meinen die Kunst, die ich produziere. Aber denke ich so, wenn es das ist, was Kunst kann, oder? Ist das nicht, ja, weißt du, was ich meine? Ja. Und dann schreiben dir das Mensch und dann kann ich immer nicht weiter umgehen. Ich lese das, ich finde das immer wunderschön, aber es ist zu groß. Das ist manchmal schreiben dir, mich hat letztens nach einer Show einer umarmt und meint, du bist der Grund, warum ich mich noch nicht umgebracht habe. Und dann dachte ich so, das ist zu groß. Ich glaube ihr das, ja. Aber das ist so, dass ich denke, nee, das ist zu krass, als dass du es annehmen kannst. Aber trotzdem freue ich mich natürlich wie so sehr, ne, ja. Dass ich denke so, wow, ey, okay, wow, ich bin halt nur ein Clown, weißt du? Ich bin halt doch auch nur ein Clown. Aber Lachen verändert manchmal die Welt. Ey.
Und darüber schreibst du natürlich auch immer viel, ne? In deinem letzten Buch, du hast ein Recht darauf, glücklich zu sein, ne? Hast du, ist dein letztes Buch gewesen. Was ist denn das Rezept, um glücklich zu sein?
Ach, ich glaube, es gibt das eine Rezept zum Glücklichsein nicht. Also, wenn ich das hätte, dann hätte ich schon Maisbieten verkauft. Und dann würden wir hier nicht reden, dann hätte ich irgendwo eine Insel irgendwo und würde vor mich hinschillen. Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist, dass wir glücklich sein häufig überschätzen. Also ich glaube, das, wonach wir alle streben, ist hauptsächlich Zufriedenheit. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, zufrieden zu sein. Und ich glaube, ganz viele kennen, wir haben diese Momente häufig im Kleinen. So, du hast diesen perfekten Sonntagvormittag, weißt du, du wachst auf, alles ist cool. Irgendwie, dir tut auch nicht so viel weh, die Sonne scheint, einer der ersten Frühlingstage. Du hörst so geile Mucke im Radio oder weißt ja geil was auf Kopfhörern und hast so den perfekten Kaffee, weißt du. Und alles ist so, alles ist für einen kurzen Moment einfach mal richtig gut. Und das ist nicht unbedingt glücklich sein, das ist Zufriedenheit. Mhm. Weil glücklich sein, das ist immer so der Peak, den kannst du gar nicht halten. Du wirst ja bescheuert, wenn du die ganze Zeit glücklich bist. Dann bist ja, das ist, glaube ich, Geisteskrankheit oder so. Aber Zufriedenheit. Und Zufriedenheit beginnt halt bei dir. Und wir neigen dazu, ich auch, dass die Zufriedenheit und Glücklichsein im Außen zu suchen, indem wir andere Menschen um Legitimation bitten. Ich bitte dich, mich zu mögen. Ich bitte dich, mir zu sagen, ist es okay, dass ich so bin? Darf ich so sein? Ist es in Ordnung, dass ich so bunt bin? Ich bin ja eine dicke Frau, ich sollte mich ja unauffälliger kleiden. Ist das in Ordnung für dich? Wir neigen dazu, andere Menschen um Erlaubnis zu bitten, am Leben zu sein. Und das macht uns unglücklich. Weil wenn du 5 Menschen fragst, kriegst du 7 Meinungen. Und Menschen gehen immer von sich aus bei ihrer Meinung und haben natürlich ihre Vorurteile. Jeder hat Vorurteile, ich auch, du auch, wir haben Vorurteile. Es ist okay. Was nicht okay ist, ist andere Menschen deswegen schlecht zu behandeln. Du musst, wenn du Vorurteile hast, musst du bei dir ran und musst mal gucken, was da nicht stimmt, ne? So, aber du kannst Vorurteile haben, ohne jemand anderen schlechter zu behandeln. Das wissen ja auch die wenigsten, aber du musst nicht alles sagen, was du denkst. Und du hast ein Recht auf deine Meinung, aber du hast nicht die Pflicht, sie zu äußern. Und dieses Glücklichsein, also du hast ein Recht darauf, glücklich zu sein, meint vor allen Dingen, du hast ein Recht auf dieses Leben. Du hast ein Recht auf deinen Körper, du hast ein Recht auf dein Dasein, auch wenn du gerade nicht in Ordnung bist. Du hast ein Recht darauf, dass du lieben darfst, auch dich selber, du darfst verliebt sein, das steht dir zu. Dein Körper sagt nichts darüber aus, wie viel Wert du hast. Genauso wenig wie deine Herkunft oder dein Geschlecht sagt über deinen Wert nichts aus. Das Einzige, was über dich etwas aussagt, ist das, was da drin passiert. Wie du handelst, wie du mit anderen Menschen umgehst, das sagt was über dich aus, nicht wie du aussiehst. Und vor allen Dingen nicht die Meinung eines anderen Menschen. Die Meinung eines anderen Menschen sagt alles über ihn, aber gar nichts über dich aus. Und darum geht's in dem Buch. Also wie finde ich mich eigentlich zurecht in einer Gesellschaft, die wahnsinnig damit beschäftigt ist, andere Menschen in Schubladen zu packen, abzuurteilen, so eine Blickdiagnostik zu machen und zu sagen, ich weiß alles über dich. Aufgrund, keine Ahnung, deiner Hautfarbe, deiner Erscheinung, deines Geschlechts, deines Körperumfangs. Wie finde ich mich denn zurecht? Was mache ich denn? Wie gehe ich denn gegen negative Momente vor? Seien sie in mir oder von außen? Was mache ich gegen Hass? Wie finde ich denn zu einem Punkt, wo ich sagen kann, ich weiß, was Selbstwert ist und ich kann das anwenden für mich, ich kann das umsetzen, ich kann lernen und wachsen und ich kann glücklich sein, auch wenn Menschen es mir nicht zugestehen wollen. Wie komme ich denn dahin? Darum geht's da.
Hast du denn oft, wenn du jetzt unterwegs bist beim Einkaufen, hast du damit noch viel zu kämpfen, dass du dann das Gefühl hast, ach guck mal, die gucken schon wieder komisch, ich bin jetzt vorbeigegangen, da flüstern wieder zwei oder so, also und kannst du dann sagen, ey komm, ich weiß für mich, das ist deren Problem, nicht meins, oder trifft einen das trotzdem?
Es ist tagesformabhängig und es ist schwierig geworden, wenn du in der Öffentlichkeit stehst, weißt du immer nicht, warum Menschen reden. Das ist halt auch ganz häufig so. Ich weiß aber, wenn mein Name fällt, denke ich immer, alles klar, dann weiß ich, worum es geht. Ich habe auch da, lustigerweise, das ist auch ein Kapitel in dem Buch, es gibt dieses Phänomen, nennt sich Spotlight-Effekt. Das heißt, du bist in deinem Leben ja immer der Hauptdarsteller und beziehst extrem viel auf dich und überbewertest Reaktionen. Das heißt, du betrittst einen Raum, Menschen lachen. Ob das nun zusammenhängt oder nicht, du beziehst es häufig erstmal auf dich und dann bist du, gerade wenn du anders bist und man jetzt dich wissen lässt, weil du in meinem Fall zum Beispiel ein dickes Mädchen bist, dann bist du irgendwann so hyper aware. Also du neigst dazu, alles immer zu scannen auf negative Dinge, die dich berühren könnten. Und die Frage ist, warum? Also, das gibt mir ja nichts. Ich stelle dann nur fest, dass mich Leute doof finden. Ja, hä? Ja, macht mein Leben schlechter und deren Leben ist davon unberührt. Also ich mache ja immer nur meinen Zustand schlechter. Und ich habe sehr viel daran gearbeitet, damit aufzuhören. Ich scanne nicht mehr die Umgebung, weil ich auch einfach, das ist Selbstwert. So, ich weiß, dass mein Wert nicht von deiner Meinung abhängt zum Beispiel oder von der Meinung eines fremden Menschen. Und ich denke auch immer, du hast ein Problem mit mir, dann ruf mich an. Und wenn du meine Telefonnummer nicht hast, dann bist du nicht wichtig genug, als dass du dass deine Meinung über mein Leben etwas aussagen könnte. Das klingt arrogant, so ist es aber gar nicht gemeint. Ich möchte Menschen aber nicht mehr den Raum geben, mein Leben schlechter zu machen, nur weil die ein Problem mit mir haben. Wenn du ein Problem mit mir hast, ist okay, verstehe ich, kann durchaus sein, ich bin ein bestimmt streitbarer Mensch. Aber dann ist es ja erstmal dein Problem. Warum ist es denn jetzt meins? Weil ich kann mich ja nicht verändern zu deinen Gunsten, damit ich dir gefalle und dann kommt der Nächste, dem gefalle ich doch auch nicht. Wir gefallen ja sowieso nicht allen, weißt du? Und das habe ich irgendwann verstanden und dann berührt es dich nicht mehr so. Also ich kriege es teilweise mit, aber so, dass Menschen dir wirklich noch, in meinem Fall mir wirklich noch einen Spruch drücken oder so, das passiert im Internet ständig, weil natürlich diese ganzen Tastatur-Rambos da, diese wirklich sehr schlecht gelaunten Internet-Trolle, die haben wahnsinnig viel Meinung bei wahnsinnig wenig Ahnung, aber auf offener Straße eigentlich nicht. Das ist so, das hat aber auch, glaube ich, auch was mit Attitude ein bisschen zu tun und damit, dass ich auch nicht mehr alles auf mich beziehe. Es ist okay, wenn dich Menschen nicht mögen, weil es nicht deine Aufgabe ist, der ganzen Welt zu gefallen. Und das hat vieles verändert.
Ich habe jetzt mal eine ganz naive Frage, vielleicht auch irgendwie. Oh ja. Aber wie wird man über 300 Kilo schwer? Also wie passiert das? Weil ich kann es mir irgendwie gar nicht vorstellen. Aber wie passiert sowas für alle, die sich das irgendwie vielleicht auch nicht erklären können?
Ich könnte jetzt einfach sagen, durch Essen. Aber das ist natürlich nicht alles. Also wenn du sehr stark übergewichtig bist oder wirst, ist das ein ein Konglomerat aus sehr vielen Dingen, die da zusammenkommen müssen. Und natürlich fehlerhaftes Essverhalten und nicht genug Bewegung ist das eine, aber es liegen häufig Krankheiten vor, körperlicher, emotionaler Art. Es ist, Essen ist nie, oder Übergewicht ist nicht die Krankheit, Übergewicht ist ein Symptom. Und das Symptom steht für etwas, das oder ein Essverhalten ist ein Symptom und das steht für etwas. Und dann bin ich einfach adipös und Adipositas ist eine chronische Erkrankung, auch wenn wir gesellschaftlich immer der Meinung sind, immer noch, obwohl wir es mittlerweile durch Studien belegt, besser wissen und sogar die WHO es jetzt dann auch mal akzeptiert hat und auch so einordnet, Adipositas ist einfach eine chronische Erkrankung und da ist es nicht so, dass du es dir aussuchst, übergewichtig zu sein und dann nimmst du einfach so ab. Selbst wenn du es schaffst, durch Operationen und so weiter fort schlank zu sein, bist und bleibst du ein adipöser Mensch in einem schlanken Körper. Punkt. Das ist erstmal eine Krankheit. Und das kommt zusammen. Es sind emotionale Defizite, es sind körperliche Defizite. Es gibt Erkrankungen, die dazu führen können und natürlich ein fehlerhaftes Essverhalten. Und es hat ganz, ganz viel, in meinem Fall, ganz, ganz viel mit der Selbstwertfrage wieder zu tun gehabt. Also, was halte ich eigentlich von mir? Und warum nutze ich Essen als Waffe gegen mich? Also warum lasse ich zu, dass der Schmerz von außen bei mir umgewandelt wird zu etwas, das mir selber wehtut? Warum kriege ich es hin, mich um alle zu kümmern, aber nicht um mich? Darum geht es auch im ersten Buch unter anderem. Geht es eigentlich in allen Büchern, wenn man ehrlich ist. Und das ist so ein, also ich glaube, man kann es nicht auf eine Sache runterbrechen, aber ich kann dir sagen, ich habe angefangen abzunehmen, als ich aufgehört habe, Diäten zu machen. Weil ich war mit 5 das allererste Mal auf Kur. Ich bin also seit meinem 5. Lebensjahr durchgängig auf Diät gewesen und habe mich fettdiätet. So. Und damit aufzuhören und ein vernünftiges Essverhalten zu erlernen, eine gute Einstellung zum Thema Bewegung, aber vor allen Dingen eine gute Einstellung zu mir selber zu haben und auch mal zu fragen, was ist denn, bei mir stimmt doch was nicht. Also ja, okay, ich bin ein komischer Vogel, aber auch sonst, da ist doch was. Da muss ich mal ran. Ich brauche eine Delfintherapie oder so. Das hat sehr, sehr viel geholfen und tut es auch immer noch. Ich kann jedem Menschen empfehlen, mal bei sich zu checken, was ist eigentlich nicht in Ordnung, ohne Angst. So, ich finde auch, jedem Menschen sollte einfach per Geburt erstmal ein Therapeut zugeordnet werden. Das ist super. Dann kommst du auch besser durch die Jugend.
Du hast ja, davor habe ich ganz großen Respekt, du hast ja auch extrem viel dann abgenommen, ne? Mhm. Wie kam dieser Punkt? Also ist irgendwas passiert, dass du dachtest, ich muss hier was umkrempeln oder ich muss da einen anderen Weg einleiten? Weil ich glaube, dass du wahrscheinlich ja an dem Punkt, wenn du da bist und über 300 Kilo wiegst, dass ja gar nicht so einfach ist zu sagen, ich mache jetzt was, ne?
Nee, es gab, den einen Punkt ist ja schwierig, ne? Weil ich sagte ja, ich war ja mein Leben lang auf Diät und auf Kur und keine Ahnung. Aber tatsächlich, ich bin eines Morgens aufgewacht und habe gedacht, ich habe einen Herzinfarkt. Hatte ich nicht. Es war eine Panikattacke. Ich habe Panikattacken. Wusste ich auch nicht, ich habe eine Angststörung. Das war mir damals aber nicht klar. Fühlt sich aber ähnlich an. Und dann dachte ich, oh mein Gott, ich sterbe jetzt. Und war wirklich, wo ich dachte, jetzt habe ich mich so ruiniert, dass ich knapp über 20 bin und nicht viel älter werde. Ach du Scheiße. Und dann habe ich versucht, mir Hilfe zu suchen. Also ich bin dann wirklich mit sehr vielen Mühen, weil du bist halt schwer, ne? Zu einem Arzt oder zu einer Ärztin damals. Und die sagte ganz herzerwärmend, als ich sagte, ich brauche Hilfe. Ich glaube, ich werde das sonst nicht überleben und ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich bin mein Leben lang schon auf Diät und es funktioniert nicht. Und keine Ahnung, wahrscheinlich bin ich das Problem, aber ich brauche halt Hilfe. Sagte sie, tun Sie mir bitte einen Gefallen und sterben Sie nicht in meiner Praxis. Ich habe keine Ahnung, wie sie hier rausrollen soll. Das war's. Thema Hilfe durch. Und dann bin ich nach Hause gegangen und habe gedacht, das war's. Ich dachte so, okay, wenn du zum Arzt gehst und das ist die Reaktion, dann war's das. Und ich habe mehrere solche Sachen auch beim Arzt gehört. Also auch so, ja, vielleicht wäre es in Ihrem Fall besser, auch früh zu sterben. Das wäre gesellschaftlich ja auch ein bisschen weniger belastend und so weiter und so fort. Also ich habe sehr viel solcher Sachen gehört. Mhm. Und das traf natürlich auf ein Ego, das sowieso schon glaubte, nichts wert zu sein. Und dann dachte ich irgendwie, nee, das kann es aber noch nicht gewesen sein. Weil ich das für mich dachte, ich schulde mir halt noch ein Leben. Ne? So, meine Jugend war sehr hart, meine Kindheit auch nicht gerade das Allerrosigste. Und ich dachte, ich hätte so gerne noch das Gefühl, dass es sich gelohnt hat, am Leben zu sein. Ich muss was machen. Und dann habe ich mich gewagt, quasi zu wiegen und so weiter und so fort und dann der Wahrheit ins Gesicht zu gucken und habe gedacht, ach du Scheiße. Oh mein Gott, okay, keine Ahnung. Und dann, das Einzige, was mir immer geholfen hat, war Wissen. Also ich bin ein unglaublich emotionaler Mensch, aber ich weiß gerne Dinge. Ich lese sehr, sehr viel. Ich habe wahnsinnig gerne studiert. Ich finde das, Dinge wissen finde ich geil. Und ich finde auch Wissenschaft hinter irgendwelchen Dingen, finde ich, das ist mein Hobby. Ich lese, wenn ich nachts nicht schlafen kann, lese ich irgendwelche neurowissenschaftlichen Veröffentlichungen, weil ich das total spannend finde und so. Und habe mich gefragt, okay, wenn Diäten bisher nicht geholfen haben, warum eigentlich nicht? Was läuft falsch? Was ist bei mir falsch? Aber auch, wo passiert Abnehmen? Wie geht das? Was ist das mit den Kohlenhydraten? Wissen die denn wirklich, wie spät es ist? Was ist das wirklich ein Problem? Was mache ich falsch? Und bin über diesen Weg, mir so ziemlich alles anzulesen, was man nur anlesen konnte damals zu dem Zeitpunkt. Und natürlich dann anfangen mit ein bisschen Bewegung und Ernährung verändern und so weiter und so fort, bin ich dann peu à peu irgendwie diesen Weg gegangen. Und natürlich, je mehr du es machst, desto besser funktioniert es, desto einfacher wird's. Und seitdem muss ich immer wieder nachjustieren, weil es ist und bleibt, ich bin ein adipöser Mensch und ich werde für mein Leben lang damit zu tun haben. Es ist heute nicht mehr das Zentrum meiner Wahrnehmung. Mhm. Also ich mache viel, ich stehe auf der Bühne, ich bin offensichtlich sehr aktiv. Ich muss Sport machen, weil ich sonst auf der Bühne gar nicht stehen kann. Ich kümmere mich um meine Ernährung. So, ne? Also ich vermeide Zucker, ich esse kein Schwein, ich rauche nicht. Also so ganz viele Kleinigkeiten. Und jetzt geht es langsam, aber automatisch und es muss nicht mehr mein Fokus sein. Damals musste es mein Fokus sein, weil es mir das Leben gerettet hat. Heute ist es ein großer Bestandteil meiner normalen Welt, dass ich in der Lage bin zu sagen, nee, ich esse das nicht. Oder nee, ich möchte das nicht. Oder meh, das ist mir die Kalorien nicht wert. So, ne? Oder halt auch zu sagen, ja, ist mir scheißegal, finde ich jetzt geil, her damit. So, also ich habe einen gesunden Umgang damit gefunden, den ich immer wieder nachjustieren muss, weil ich bin ja immer noch auf dem Weg, offensichtlich. Ich bin ein übergewichtiges Mädchen. Ich werde auch, aus mir wird keine Grazie mehr werden. Sagen wir, wie es ist. So. Muss aber auch nicht. Es ist wichtig, ist ja nicht, es ist, ja, wie Menschen das auch ein bisschen unterschätzen, es ist nicht wichtig, was du wiegst im Allgemeinen, also schon, aber wichtiger ist dein Lifestyle. Also, dass du gesund lebst und versuchst, es hinzubekommen, ist nochmal deutlich wichtiger, als dass du über Nacht schlank wirst. Sonst kannst du eh nicht. Also, ich kann es nicht. Falls du ein Rezept hast, sag Bescheid. Ne? Aber ja, das war so, dass die Anfänge waren kompliziert.
Ich habe mir so ein paar Interviews von dir angeguckt und das Thema spielt ja immer irgendwie eine Rolle, ne? Irgendwie Gewicht und so weiter, ne? Und ich habe mich das jetzt gefragt und nehme mich da selber natürlich auch jetzt mit rein, weil ich es auch gemacht habe. Aber denkst du dir nicht manchmal, ladet mich doch einfach als Comedian, als Podcasterin, als Autorin ein? Weil eigentlich sagt man ja, ey, darauf soll man keinen Wert geben und man muss jetzt nicht ständig darüber sprechen, aber ständig wird ja drüber gesprochen. Wie gesagt, ich nehme mich da selber mit rein, weil ich habe es auch gefragt, aber ich habe mich... Wenn ich mal versucht, in dich hinein zu versetzen und so gesagt, irgendwie, manchmal sagt man auch so, es nervt doch auch, oder?
Ganz ehrlich, ja.
Ja, ne?
Ja, ganz ehrlich, ich würde wahnsinnig gerne mal nicht drüber sprechen. Ich weiß aber, dass ich es immer tun werde. Mhm. Weil ich verstehe auch den Voyeurismus. Ich verstehe, dass das wahnsinnig spannend ist. Ich verstehe, dass es ein Extremfall ist auch. Es ist ja auch dieses... Also, sagen wir mal ganz ehrlich, ich würde die Story ja auch wissen wollen. Also auch immer, wenn ich teilweise denke, ich so, ach, ich habe da Bücher drüber geschrieben, ich kann nicht schon wieder darüber reden. Andererseits, es ist einfach meine Geschichte und ich war an einem Punkt, wo ich mit knapp 340 Kilo fast gestorben wäre und jetzt stehe ich Abend für Abend auf einer Bühne vor ausverkauften Häusern. Die Geschichte würde mich auch interessieren. Sie interessiert mich ja sogar selber, weil ich teilweise denke, das ist doch, kann doch, hä, wie ist das denn passiert? So. Und es ist, ich erzähle sie immer wieder, weil ich hoffe, dass es Menschen auch motiviert. Und damit meine ich nicht motiviert zum Abnehmen, sondern motiviert zu wissen, dass da noch Leben ist. Da ist ganz viel Leben. Manchmal muss man sehr viel dafür tun, leider. Also man kriegt nicht alles immer geschenkt. Auch glücklich sein kriegst du nicht geschenkt. Du musst manchmal dran arbeiten. Aber es lohnt sich so. Und ich würde gerne mal so einen Tag unabhängig von meinem Körper verbringen. Ich würde gerne mal einen Raum betreten und wissen, dass meine Optik keine Rolle spielt. Aber dazu müsste ich auch noch das Geschlecht ändern. Weil als Frau wirst du immer erstmal auch auf dein Aussehen reduziert. Und dann musst du Leistung bringen und hoffen, dass dann die Leistung dein Aussehen übertrifft. So. Also da müsste ja ganz viel passieren. Aber manchmal bin ich es müde, immer wieder auf das Thema nicht angesprochen zu werden, das ist okay, reduziert zu werden. Ja. Das ist das Problem, weil ich kann sehr viel, ich mache sehr viel, ich bin sehr erfolgreich in dem, was ich tue und trotzdem habe ich manchmal das Gefühl, das, wofür ich am meisten Applaus bekomme, ist Abnehmen. Mhm. Wo ich denke so, ja, aber da habt ihr überhaupt nichts von, ne? Mhm. Ihr lacht deswegen nicht, ihr habt deswegen keine geilen Bücher irgendwo stehen, euer Tag wird nicht besser, wenn ich abnehme. Und trotzdem ist es das, ich hab den Satz mal gelesen, als das Erfolgreichste, was du tun kannst als Frau, ist Gewicht zu verlieren. So, dafür wird dich jeder immer beklatschen. Du kannst in nichts erfolgreicher sein, als wenn du Gewicht verlierst und das dann einfach dann irgendwie schöner bist, als du es vorher warst. Und das finde ich ehrlich gesagt, also boah, traurig ist noch ein vorsichtig gewähltes Wort. Es geht mir auf den Sack. Und ich beantworte diese Fragen und ich beantworte sie auch gerne. Ich werde sie auch immer wieder beantworten, weil ich weiß, dass es mich nicht unabhängig von meinem Körper gibt. Und ich weiß, dass der Thema ist. Und ich bin ja auch deswegen auf der Bühne, um genau darüber zu reden, um zu sagen, wir müssen das mal mehr normalisieren. Es ist ja nicht so, ich bin ja kein Einhorn, ne? Also ich meine, die Hälfte aller Deutschen sind übergewichtig. Ist nicht so, dass es eine kleine Randgruppe irgendwo im Dorf in, keine Ahnung, Bayern ist, sondern wir sind überall so und haben aber keinen vernünftigen Umgang damit. Deswegen, es ist so ein, es schlagen zwei Herzen in meiner Brust, was das Thema angeht. Manchmal wäre ich gerne unsichtbar. Ich gebe es zu. Manchmal denke ich so, ach, wenn ich meine Kunst machen könnte, ohne dass mich jemand sieht, würde ich sie noch viel lieber machen. Aber dann würde sie vielleicht auch nicht so funktionieren. Ja. Und an den meisten Tagen denke ich so, ja, das ist, dann lass uns drüber reden. Weißt du, so, was soll ich machen? Also ja, es gehört dazu. Aber du hast vollkommen recht, manchmal nach all den Jahren vor allen Dingen auch denke ich so, lass mal über was anderes sprechen. Aber ich werde es für immer verstehen. Es ist auch okay, wirklich. Ja, okay.
Was meine Abschlussfrage ist immer so, was steht so dieses Jahr noch an? Du bist ja immer noch viel auf Tour. Mhm. Bist du schon wieder am Schreiben an einem neuen Buch? Auf was kann man sich so freuen in der nächsten Zeit?
Ich bin, es kommt ein neues Projekt. Jetzt mache ich das ganz Typische, was man hasst bei Menschen, die in den Medien arbeiten. Ich darf nicht drüber reden. Ich kann noch nicht drüber reden. Es wird noch gelauncht vorm Sommer und es wird sehr geil. Aber ich kann noch nicht drüber reden. Das, auf jeden Fall, es kommt was. Mhm. Es ist kein Buch.
Ist was ganz Neues, oder was?
Ist was ganz Neues.
Ach,
ja.
Cool.
Ja. Und ich freue mich sehr drauf. Das ist geil. Ich bin noch auf Tour mit der Grand Dame. Das ist auch sehr geil. Die ist ja noch ganz fresh. Mhm. Das ist so geil, weil man es dann noch so richtig gerne spielt. Also ich spiele es immer total gerne, aber irgendwann kommt bei so einem Programm ja der Moment, wo du denkst, du kannst mich mit einem Schlag in den Nacken nachts um drei wecken und ich spiele sie dir runter. Und dann ist auch cool, aber solange du noch Angst hast, bist du anders aware, weißt du? Dann bist du einfach noch so, oh Mann, und dann entsteht noch so viel. Am Anfang von einem Programm kommt noch so viel dazu, weil so ein zweijähriges Programm, das ist ja dynamisch, das verändert sich ja mit der Zeit. Und es ist nie so gut, wie an dem Tag, an dem du es das letzte Mal spielst. Die letzten 10 Shows sind, weil du bist so gelöst und da, ne, so, das ist so geil. Und du hörst eigentlich immer dran auf, also du gehst, wenn es am besten wird, so. Und dann fängst du mit was Neuem an. Aber am Anfang kommt so viel geiler Scheiß dazu. Also Publikumsreaktion, das baust du damit ein, neue Gags und so. Und an dem Punkt bin ich noch. Die läuft jetzt seit Januar, so, also 5 Monate jetzt. Und das ist noch geil. Also ich freue mich noch darauf, dass das noch kommt. Und dann schauen wir mal. Mal gucken, was mir auch so einfällt. Ich habe ja scheinbar 8 Arme, oder aber doch nicht. Ich schlafe einfach nicht gerne.
Ey, Nicole, ich danke dir, dass du hier warst. Es war sehr, sehr interessant. All die Sachen, die du gerade machst, mega cool. Drück dir die Daumen für die Tour, für das neue Projekt. Da gucke ich auf jeden Fall, was es ist. Bin da schon sehr, sehr gespannt.
Wird schon schief gehen.
Ja, wird schon schief gehen. Wünsche dir alles, alles Gute. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Und alles Gute, viel Erfolg weiterhin.
Ja, und danke für die Einladung. Du bist ein geiler Typ, toller Podcast. Dankeschön.
Dankeschön, vielen Dank. Und wir sehen und hören uns dann in 14 Tagen wieder. Bis dann. Ciao.